Es gibt diese Geschichte von dem österreichischen Dichter Rainer Maria Rilke, der eines Tages das Pariser Louvre besucht hat, dieses große Kunstmuseum. Und eine Skulptur hat es ihm besonders angetan, hat ihn besonders in Bann gezogen. Und als Reaktion darauf, auf diesen Anblick von dieser Skulptur, hat er ein Gedicht geschrieben. Und er beendet dieses Gedicht mit einer Aufforderung an seine Leser. Er schreibt: Du musst dein Leben ändern. Ja, diese Skulptur, dieses Kunstwerk hat ihn so, allein dieser Anblick hat ihn so berührt, dass er diese Aufforderung dann am Ende dieses Gedichts über dieses Kunstwerk, dass er am Ende dieses Gedichts sagt: Du musst dein Leben ändern. Jetzt geht es wahrscheinlich den meisten von uns so, dass wir beim Anblick so einer Skulptur nicht unbedingt unser Leben ändern, aber wo das sehr wohl zutrifft, ist bei Gott. Wenn wir auf Gott schauen, dann ändert sich was, dann sollte sich was ändern. Das ist das Natürliche, glaube ich. Da ändert sich etwas in unserem Leben, weil wir gehen davon aus, Gott ist vollkommene Schönheit. Vollkommene Schönheit wird nicht nur einfach betrachtet, sie wird gefeiert, geliebt. Vollkommene Herrlichkeit wird nicht nur einfach wahrgenommen, sie wird gepriesen. Also da ist eine Reaktion in unserem Leben, wenn wir auf Gott schauen. Und ich möchte mit euch heute in dieser Predigt auf Gott schauen. Spezifischer auf einen seiner Namen, nämlich El Elyon, Gott der Höchste. Diesen Namen wollen wir uns heute anschauen. Ich werde dabei heute mal nicht bei einer Textstelle bleiben, sondern ausgehend von einer Textstelle dann auch auf andere Stellen noch Bezug nehmen und mit euch verschiedene Aspekte von diesem Gottesnamen anschauen. Ich möchte sehen, was es bedeutet, dass Gott der Höchste ist und was es auch für Auswirkungen auf unser Leben hat, wie die biblischen Schreiber diesen Gottesnamen nehmen und ihn auch mit unserem Leben verknüpfen, aufzeigen, was für eine Relevanz es hat, dass Gott der Höchste ist. Und ich möchte mit uns insgesamt drei Aspekte anschauen in Form eines Satzes: Gott der Höchste regiert über alles und jeden. Das ist der erste Punkt. Kann uns deswegen wahren Schutz versichern. Der zweite Punkt, weswegen er all unsere Anbetung verdient. Das ist der dritte Punkt. Und für den ersten Punkt möchte ich mit euch in die Geschichte eintauchen, in der dieser Gottesname das erste Mal vorkommt. Das ist eine Episode in Abrahams Geschichte. Die lesen wir in 1. Mose 14. Könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. 1. Mose 14 ist ein interessantes Kapitel, weil, wenn wir mal über Abraham nachdenken, dann kommen uns wahrscheinlich zwei Themen in den Kopf, die zentral sind für die Geschichte von Abraham, nämlich einerseits die Frage nach seinem Nachkommen, nach dem versprochenen Nachkommen, und andererseits auch der Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. Und jetzt kommen wir in 1. Mose 14 rein, wo diese beiden Themen eher in den Hintergrund rücken, die da nicht zentral sind. In 1. Mose 14 tritt Abraham stattdessen als Kriegsherr auf. Wir lesen hier von der Geschichte, wo Abraham sich, oder damals noch Abram, sich in einen internationalen Konflikt begibt, einmischt. Und es ist genau diese Geschichte, in der unser erster Punkt sehr deutlich wird: Gott der Höchste regiert über alles und jeden. Und ich möchte uns mal die ersten zwei Verse aus diesem 14. Kapitel in 1. Mose vorlesen. Dort lesen wir: Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von China, Arjochs des Königs von Elassar, Chedorlaomers des Königs von Elam und Tidals des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Schemeber, dem König von Seboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. So fängt dieses Kapitel an. Mit ganz vielen Namen, die uns nicht besonders viel sagen, weil wir auch gar nicht so viel Information über diese Könige bekommen in der Bibel. Aber das ist auch nicht so wichtig. Was hier wichtig ist, ist zu erkennen, dass hier eine Schlacht stattfindet. Eine Schlacht zwischen 4 Königen auf der einen Seite und 5 Königen auf der anderen Seite. Und in Vers 4 lesen wir, dass diese Gruppe der 5 Könige dem Anführer von den 4 Königen, der Kedorlaomer, diesem Anführer waren sie und viele andere Völker auch 12 Jahre lang untertan gewesen. Aber sie haben jetzt aufgehört, ihre Abgaben zu zahlen. Und in diesem Angriff, in diesem Krieg, haben sie also eine unmissverständliche Botschaft: Wir wollen nicht mehr, dass du über uns herrschst. Zu diesem Herrscher sagen sie das durch ihre Taten. Und in dieser internationalen Schlacht sollen also letztendlich die Machtverhältnisse neu geordnet werden. Diese Könige kämpfen, um zu zeigen, wer hier wirklich das Sagen hat, wer hier wirklich der Größte ist, wer hier der Höchste ist. Und in Vers 10 wird uns schließlich berichtet, dass diese aufständigen Könige, diese 5 Könige, den Krieg verloren haben. Sie werden in die Flucht geschlagen. Sie konnten die Herrschaft von diesem Kedorlaomer nicht von sich abschütteln. Und jetzt ist die Frage, okay, was hat das Ganze mit Abraham zu tun? Weil erstmal hat es nichts mit Abraham zu tun, aber dann lesen wir weiter und sehen, okay, der Neffe von Abraham, Lot, hat zu der Zeit in Sodom gelebt. Und Sodom war eines der Länder oder Heere, die in dieser Schlacht zu den Verlierern gehört haben. Und das Resultat ist, Lot wird mit seiner Familie und viel Hab und Gut verschleppt von den Siegern. Es hat also ein Krieg, ein Kampf der Könige stattgefunden und der Sieger steht fest. Bis Abraham dann die Bühne betritt, er wappnet kurzerhand seine 318 Knechte und in einer Nacht- und Nebelaktion, könnte man sagen, greift er hier diese 5 Könige an. Er befreit nicht nur Lot, sondern schlägt wirklich diese Feinde und jagt ihn sogar nach, so lesen wir es im Text. Und es steht nicht ausdrücklich im Text, aber ich glaube, wir können hier feststellen, hier ist ein Wunder geschehen, weil ich meine, diese 5 Könige, die müssen ziemlich mächtig gewesen sein. Immerhin haben sie gegen die anderen 4 Könige gewonnen. Immerhin ist ihr Anführer ein Herrscher über viele andere Völker. Und jetzt kommt Abraham mit seinen 318 Knechten. Wir lesen zwar im Text, dass er noch andere Verbündete hatte, aber nichtsdestotrotz ist hier etwas Großes geschehen. Abraham hat hier einen großen Sieg eingefahren. Und dieser Krieg ist dann schließlich vorbei. Und Abraham macht sich jetzt mit seinem kleinen Heer zurück auf den Weg in die Heimat. Und dann tritt jetzt noch ein 10. König auf. In Vers 18. Melchisedek, der König von Salem. Und dieser Melchisedek wird als Priester Gottes des Höchsten bezeichnet. Also ein Priester von El Elyon. Und er hat an dieser Schlacht nicht teilgenommen, aber er weiß genau, wer diese Schlacht gewonnen hat. Und das sagt er dann zu Abraham. Das lesen wir in den Versen 18 und 20. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn, also Abraham, und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den 10. von allem. Und es gibt ein Wort, das ich jetzt in den letzten Minuten ständig gesagt habe, nämlich das Wort König oder Könige. Also in diesem Kapitel treten irgendwie überall Könige auf. Der Ort, wo Melchisedek Abraham begegnet, wird sogar Königstal genannt. Und nach dem Krieg der neuen Könige tritt jetzt hier der 10. König Melchisedek zu Abraham im Königstal auf und macht deutlich, der einzig wahre König hier ist Gott, der Höchste. Er ist der einzig wahre Herrscher. Er war es, der Abrahams Feind in seine Hand gegeben hat. Das lesen wir in Vers 20. Also Abraham, du hast gesiegt, weil du Gott den Höchsten an deiner Seite hast. Und wie gesagt, wir wissen sehr wenig über die näheren Hintergründe von dieser Schlacht, von diesen neun Königen. Auch über Melchisedek wissen wir nicht besonders viel. Er tritt hier auf einmal auf. Aber was wir hier letztendlich abgebildet sehen, ist, wie Menschen um Macht, um Herrschaft kämpfen. Wie Menschen sich unterdrücken und wie sie gegeneinander aufbegehren, in der Illusion bleibende Macht übereinander zu haben. Aber am Ende ist die Botschaft durch Melchisedek klar: der einzig wahre König, der einzig wahre Herrscher ist der Gott Abrahams. Abraham, dein Gott, ist der Höchste über allem, über allen. Und diese Botschaft, die finden wir natürlich nicht nur hier in diesem Kapitel, die finden wir an verschiedensten Stellen in der Bibel. Schauen wir zum Beispiel auf Psalm 97, Vers 9. Dort lesen wir: Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Und der zweite Teil lautet: Du bist hoch erhöht über alle Götter. Wenn wir also von Gott als dem Höchsten sprechen, sagen wir damit, dass er über allen Mächten ist, ob irdisch oder auch geistlich. Er ist über allen erhoben. Und es ist sehr interessant, wenn wir dann auch mal ins Neue Testament schauen und schauen, wo dieser Titel genutzt wird oder von wem er genutzt wird, dann sehen wir mindestens an zwei Stellen, dass er von Dämonen oder von bösen Geistern genutzt wird. Sie sprechen von Gott als dem Höchsten. Sie hassen zwar Gott, aber sie können es nicht leugnen, dass er der Höchste über allem ist. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der herrscht auch tatsächlich souverän über Himmel und Erde. Und das ist eine großartige Sache, weil es bedeutet, dass dieser Gott uns wahren Schutz bieten kann. In allen Lebenslagen, egal was die Gefahr ist. Und deswegen möchte ich mit uns zum zweiten Punkt kommen. Wir haben gesehen, Gott ist der Höchste und er regiert über alles und jeden. Haben wir eben exemplarisch an diesem Kapitel 14 in 1. Mose gesehen. Und jetzt möchten wir einen Schritt weitergehen und sehen, wie dieser höchste Gott uns auch in unserem Leben Schutz geben kann. Also warum ist es eine große Ermutigung, dass wir wissen, okay, unser Gott ist der Höchste? Weil wir wissen dürfen, wir sind Kinder von diesem höchsten Gott. Und es bedeutet, wir dürfen seine Hoheit mit seiner Fürsorge und mit seiner Liebe und all den anderen Charaktereigenschaften von ihm in unserem Leben erfahren. Und es ist der Unterschied zum Beispiel zu den Dämonen, die gesagt haben, ja, das ist der höchste Gott, aber sie hassen ihn und erfahren eben nicht diese Liebe und Verbundenheit und so weiter. Das ist bestimmt für seine Kinder. Und ich möchte an dieser Stelle kurz die Gelegenheit nutzen, um uns nochmal zu erinnern, wie es überhaupt dazu kam, dass wir Kinder des Höchsten werden konnten. Weil es war eben nicht dadurch, dass wir versucht haben, selber Macht anzureichern, mit eigenen Ambitionen nach vorne zu schreiten und uns unsere Beziehung mit dem Höchsten zu verdienen. Nee, dass Gott der Höchste genannt wird, erinnert uns gerade daran, dass wir eben gar nicht an ihn herankommen. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir vergeblich arbeiten, wenn wir versuchen, zu diesem Höchsten zu kommen. Und sie zeigt uns vielmehr die Geschichte von Jesus, wie der Höchste zu uns gekommen ist, wie der Höchste sich erniedrigt hat, auf unsere Ebene gekommen ist, damit wir mit ihm in Beziehung treten können. Und das ist die Geschichte von Jesus. Er hat den Himmel verlassen, er ist Mensch geworden. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Also wir haben hier den Höchsten, der als Knecht stirbt, um uns Erlösung zu bringen. Das ist die Botschaft, die wir glauben als Christen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir in dieser Beziehung zu ihm stehen, dann dürfen wir süßen Frieden haben. Dann dürfen wir wunderbare Sicherheit haben und Schutz finden bei dem Höchsten. Weil wir dürfen wissen, in schweren Zeiten, in harten Zeiten ist der Höchste dein Schirm. So sagt es der Psalmist in Psalm 91, 1-2. Diese bekannten Worte. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und als kleines Kind, als ich diesen Vers gehört habe, oder es gibt ja auch Lieder über diesen Vers, musste ich immer an einen Regenschirm denken und durfte dann irgendwann erkennen, dass es keine Regenschirme in der Bibel gab zu der Zeit. Aber ich glaube doch, dass es eine ganz gute Illustration ist. Weil gewöhnliche Regenschirme bringen sehr oft Probleme mit. Die können zu klein sein bei Regen, die können durch starken Wind irgendwie so nach oben klappen, können kaputt gehen. Aber wenn wir unter dem Schirm des Höchsten sind, passiert das nicht. Da kann der Regen noch so stark runterprasseln, der Sturm noch so stark sein. Wir sind unter dem Schutz des Höchsten, unter dem Schirm des Höchsten sicher. Und das ist so interessant, weil in unserem Leben gibt es Unsicherheiten und wir dürfen bei diesem Höchsten Sicherheit finden. Wenn wir mit Menschen, sei es Nachbarn, verschiedenste Menschen reden, so ist es zumindest bei mir, bekommst du immer wieder so einen Schwall von Hoffnungslosigkeit zu spüren, wenn man auf diese Welt schaut, über diese Welt nachdenkt, was alles geschieht. Aber bei dem Höchsten dürfen wir feste Hoffnung haben. Mein Gott, auf den ich hoffe. Und es ist gerade dann in diesen Schattenseiten unseres Lebens, wenn wir da betrübt sind, genau dann dürfen wir uns daran erinnern, dass wir unter den Schatten des Allmächtigen fliehen dürfen. Diese Verse zeigen uns, wie wir dürfen nicht nur auf die alles übertreffende Kraft Gottes vertrauen, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass dieser Höchste diese Kraft mit großer Liebe und Güte für uns einsetzt. Er ist nicht nur der Allmächtige irgendwo in der Ferne, er ist der allmächtige Vater, der nah bei uns ist. Und es gibt ja Stürme in unserem Leben, das können wir nicht leugnen. Und es ist auch wichtig festzuhalten, denn also wozu gibt es einen Schirm, wenn kein Regen fällt? Wozu gibt es eine Burg, wenn nicht Feinde vor der Tür stehen und diese Burg uns Sicherheit geben möchte oder sollte? Das Versprechen ist also nicht, dass Gott uns von all diesen Stürmen fernhält, sondern dass er uns eben in diesen Stürmen bewahrt. Oft sind es auch gerade schwere Zeiten, die uns ja näher zu Gott bringen, uns mehr unter diesen Schirm bringen. Ein christlicher Dichter, der selber über schwierige Zeiten in seinem Leben reflektiert hat, schrieb einmal diese Frage auf: Ist die Dunkelheit, die mich befällt, letzten Endes nur der Schatten seiner Hand, die sich liebevoll nach mir ausstreckt? Und ich glaube, das kann sehr schwer zu schlucken sein. Aber ich glaube auch, dass die Antwort auf diese Frage, wenn wir in die Bibel schauen, ein klares Ja ist. Das ist eine ermutigende Botschaft zu wissen, diese Probleme, diese schwierigen Dinge, die ich erlebe, sie sind nicht außerhalb des Machtbereiches von Gott. Nein, er ist auch über diese Dinge hoch erhaben. Er steht auch darüber, er kann auch das zu einem guten Ende bringen. Er kann selbst Schmerzen nutzen, um mich letztendlich näher zu ihm zu bringen. Oft ist es der Weg. Und Gottes Hoheit ist auch in den Zeiten ermutigend, in denen sich unser Glaube schwach anfühlt. Wenn wir vielleicht Zweifel haben, wenn wir vielleicht gewisse Ängste haben. Und vielleicht tragen wir diese Zweifel oder Ängste gar nicht so offensichtlich mit uns rum, selbst für uns selbst nicht, aber vielleicht passiert es doch immer wieder, dass wir irgendwie diese Liebe Gottes, von der wir auch vorhin gesungen haben, diese große Liebe Gottes, wir nicht wirklich für uns annehmen können. Und auch hier ist der Allerhöchste wirklich eine Ermutigung. Melchisedek hat von dem höchsten Gott gesprochen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Paulus nutzt jetzt diese Stelle zwar nicht irgendwie als Referenz oder so, aber er nutzt letztendlich diesen Gedanken, diese Wahrheit, um uns zu versichern, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Wenn er in Römer 8, Versen 38 bis 39 schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also was sagt er hier? Warum kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen? Weil nichts Gott übertrifft, weil nichts über ihm ist. All diese Dinge, die er aufzählt, sind in Gottes Machtbereich, im Machtbereich des Höchsten. Die Tatsache, dass Gott der Höchste ist, darf uns also enorm ermutigen und erinnert uns daran, dass Gott unser fester Schutz ist in allen Lebenslagen. Und wir dürfen mit dem Psalmisten Schutz finden unter dem Schirm des Höchsten. Und was ist jetzt die Reaktion auf diese Botschaft, auf darauf, dass Gott der Höchste ist und dass er uns auch Schutz geben kann? Es ist Lobpreis, es ist Anbetung, es ist Ehre. Wir können das auch in einem ganz einfachen Satz zusammenfassen, quasi ein Merksatz. Singe dem Sieger, der dich segnet. Dieser Satz reflektiert letztendlich auch die drei Punkte dieser Predigt. Gott der Höchste ist der Sieger, das haben wir gesehen, über allem und jeden. Und dieser Sieger segnet uns, indem er mit seiner Allmacht für uns sorgt, als unser Vater. Er sichert uns Schutz zu, und zwar der zweite Punkt. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, ihm gebührt all unsere Anbetung, und das ist das Singe in diesem Satz. Also singe dem Sieger, der dich segnet. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir eine Liste angeschaut, in der all die Vorkommnisse dieses Titels, der Höchste, aufgezählt werden. Und das ist ganz interessant, weil das Buch, das diesen Titel mit Abstand am häufigsten nutzt, sind die Psalmen. Das Lobpreisbuch der Bibel. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Dass Gott der Höchste ist, soll uns in Lobpreis bringen. Und Lobpreis bedeutet dann nicht nur Lieder zu singen, wie dieser Gebrauch des Wortes heute vielleicht manchmal suggeriert. Nein, unser Lobpreis soll im ganzen Leben geschehen. Anbetung geschieht im ganzen Leben, nicht nur, wenn wir singen. Und es bedeutet ganz grundlegend, Gott auch an die höchste Stelle zu setzen. Also wenn Gott von sich als dem Allerhöchsten spricht oder die Bibel es tut, macht er unmissverständlich deutlich, dass er und er allein der Gravitationspunkt unserer Liebe und Hingabe sein möchte und sollte. Und solange das nicht geschieht, sind wir Gott nicht nur ungehorsam, wir finden auch nicht wirklich zu vollkommener Erfüllung. Jemand hat mal diesen Satz gesagt, setze das Erste an die erste Stelle und das Zweite wird dir dazugegeben. Setzt du aber das Zweite an die erste Stelle, verlierst du beide. Und es bedeutet, wenn wir etwas anderes im Zentrum unserer Liebe und unseres Lobes haben als Gott, lieben wir am Ende weder Gott noch die andere Sache wirklich so, wie es sein sollte. Sobald irgendeine Sache an die Stelle von Gott tritt, wird sie früher oder später auch unter der Last unserer Erwartung zusammenbrechen, weil sie einfach nicht dazu da ist, uns vollkommene Freude oder Erfüllung zu geben, vollkommenes Glück. Unsere Arbeit oder Karriere ist nicht dazu gemacht. Selbst unsere Familie oder unser Aussehen oder unsere Fähigkeiten oder was auch immer, sie sind nicht dazu gemacht, vollkommene Erfüllung zu bringen. Vollkommene Erfüllung finden wir allein darin, Gott im Zentrum unserer Anbetung unseres Lebens zu haben. Und weil dazu sind wir geschaffen. Und der Psalmist versteht es, wenn er in Psalm 92, Vers 2 schreibt: Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Wenn Gott der Höchste ist, und davon gehen wir aus, dann ist es erstmal eine Pflicht, ihn anzubeten. Aber es bleibt eben nicht bei dieser Pflicht. Nicht nur Pflicht, sondern auch Freude daran, dem Höchsten zu Lob singen. Das ist köstlich, sagt der Psalmist, es schmeckt. Zu Beginn habe ich dieses Beispiel von Rilke und dieser Skulptur erzählt, von der er so absolut begeistert war. Und diese Skulptur war für Rilke kein Mittel, um seine Liebe auf etwas anderes zu fokussieren. Also sie war quasi das Endziel seiner Aufmerksamkeit, das, was er angeschaut hat und geliebt hat. Und dasselbe Prinzip finden wir bei Gott und streng genommen sollten wir es nur bei Gott finden. Wir loben Gott um seiner selbst willen. Er führt uns nicht zu etwas noch Besserem oder noch Schönerem. Gott ist der Höhepunkt aller Herrlichkeit. Er ist besser als alles. Es bleibt also nicht nur bei einer Pflicht, Gott im Zentrum unserer Bewunderung zu haben. Es ist auch unser größtes Glück. Das machen die Psalmen an so vielen verschiedenen Stellen deutlich. Und was bedeutet das jetzt für unser Leben, ganz praktisch? Es gibt verschiedene Beispiele. Ich würde es an einem Beispiel, am Beispiel von Beziehungen versuchen, deutlich zu machen. Und zwar möchte ich die Frage stellen, was stellst du, was für Anforderungen oder was erwartest du von deinen Beziehungen zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, Eltern, Freunden? Stehst du in der Gefahr, Erwartungen an diese Beziehung zu stellen, die diese Beziehung einfach nicht erfüllen können, weil sie nicht dazu da sind, sie zu erfüllen? Weil sie nicht dazu da sind, dir vollkommenes Glück, vollkommene Freude zu geben, die vollkommene Zufriedenheit, vollkommene Nähe. Ja, sie sind dazu da, die Freude zu geben, aber sie stehen eben nicht an erster Stelle. Oder denken wir mal über einen Moment über das Thema Anerkennung nach. Wir alle wollen geliebt werden. Wir alle wollen gewertschätzt werden, wertgeschätzt werden, anerkannt werden. Und hoffentlich erfahren wir diese Dinge auch in einem gewissen Grad. Aber es kann passieren, dass wir diese Dinge für so wichtig halten, dass sie letztendlich zu Götzen werden. Wenn wir anfangen, unser Leben so zu leben, dass wir nicht mehr danach fragen, was Gott davon hält, sondern nur noch danach fragen, was Menschen von einer Sache halten. Wenn wir anfangen, nicht mehr danach zu fragen, was tatsächlich gute Taten sind, gute Werke, zu denen wir angehalten sind, sie zu tun, sondern was Taten sind, die andere Menschen gut finden. Und in so einem Fall passiert das, was eigentlich immer passiert, wenn wir Götzen in unserem Leben haben. Sie lähmen uns auf eine gewisse Art und Weise. Götzen lähmen immer unser Handeln, unser Fühlen, unser Denken, weil im Zentrum unseres Handelns und Fühlens und Denkens eben auf einmal etwas ist, was dort nicht hingehört. In diesem Beispiel bedeutet das, es schadet unseren Beziehungen letztendlich, anstatt dass wir uns an unseren Beziehungen erfreuen können, wie Gott sie für uns gedacht hat. Und genau an dieser Stelle ist es so heilsam, uns Gottes Hoheit und Größe vor Augen zu halten. Immer wieder. Weil hier ist der Höchste, der Schöpfer von Himmel und Erde, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Uns mit seiner so großen Liebe geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod gehen hat lassen. Der uns erkannt hat. Wenn wir uns diese Wahrheiten in Erinnerung rufen, tagtäglich darauf schauen, dann sehen wir, wie absurd es eigentlich ist, sich nach Anerkennung von Menschen zu sehnen. Es ist so, als hätten wir eine wunderbare, köstliche Torte vor uns, aber wir wollen lieber zu diesen Sandkuchen, die Kinder am Strand mit ihren Spielzeugen machen. Das ist absurd, aber es ist so oft in unserem Herzen drin. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens so, nicht nur wenn es um Beziehungen oder Anerkennung geht. Egal welche Sache wir zu unserem Götzen erheben, wir werden dadurch so gelähmt, dass wir weder Gott noch die Sache wirklich und uns daran erfreuen können, genießen können. Ein Leben mit dem Höchsten im Zentrum ist ein umkämpftes Leben, weil der Feind eben das Gegenteil will. Und da muss der Herr viel Gnade schenken. Und wir sind außerdem dazu angehalten, immer wieder uns selbst auch zu hinterfragen, ein Gebet zu hinterfragen. Was bestimmt derzeit mein Handeln, mein Denken? Worin suche ich tatsächlich mein Lebensglück? Lasst uns deswegen Gott darum bitten, dass wir lernen, diese Worte aus Psalm 92, Vers 2 wirklich von ganzem Herzen zu beten. Damit möchte ich schließen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster.